Easy come.
People are the ultimate spectacle.
And now you're going to see it, Yowza, the Derby! One couple, and only one, will waltz out of here over broken bodies and broken dreams, carrying the grand prize of $1,500 silver dollars. And believe me, these wonderful kids deserve your cheers, because each one of them is fighting down pain, exhaustion, weariness, struggling to keep going, battling to win. And isn't that the American way? You bet it is.
What I mean is, if you think about it, cattle ain't got it much worse than us.
She ain't pregnant. I'm Nelson Eddy.
So what's healthier than having a kid?
Number 78 is in trouble. Get a floor judge over there.
What are you going to do? Put us in cages and let him throw peanuts at us?
The boy from 67 is down. He's definitely down.
Look at us, we're all like this now.
Deswegen, ja, es ist jetzt irgendwie wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß über Halloween Kills zu sprechen, aber wahrscheinlich kommt er dann auch gerade auf DVD oder Blu-ray raus.
Und dann haben wir das Hot Topic hier, weil alle Leute wissen wollen, was denken denn die beiden über Halloween Kills? Lohnt es sich, auf Halloween Ends zu warten?
Wann kommt der eigentlich?
Soll wohl auch nächstes Jahr zu Halloween kommen, also könnte ich mir so vorstellen, wann denn sonst?
Vermutlich. Naja, Halloween Kills ist ein dummer Film. Ich werde den jetzt nicht grottenschlecht, wie gesagt. Er ist erträglich, aber er ist eben auch unnötig sadistisch und freudlos und
es ist deine freundliche Milde, die dich auszeichnet. Ich fand den Film einfach grottenschlecht.
Ja, ja, okay.
Ich hab ihn größtenteils gehasst, ganz ehrlich.
Okay.
Wenn ich ehrlich bin, die einzige Szene, die ich jetzt abgewinnen konnte, war das tatsächlich eine von denen, die gerade von dir angesprochenen sadistischen Szenen. Das war die einzige Szene, wo ich gedacht habe, holla, er traut sich was, aber danach begann ja dann. Ach, ich weiß auch.
Nee, aber das kommt ja immer wieder. Das Problem ist ja auch, es gibt sowas wie einen Abnutzungsfaktor tatsächlich. Und der erste große Sadismus, ich glaube, das kann man jetzt spoilern, weil wenn Menschen das hier hören, dann ist Halloween Kills vor 3, 4, 5 Monaten im Kino gelaufen. Die war auch durchaus wirkungsvoll. Und auch wenn ich es nicht gut fand, also mir ein ungutes Gefühl bereitet hat, habe ich mir gedacht, ja, das, ich meine, klar, genau wie du, das kann man ja mal machen. Das ist ja zumindest mal was gewagt. Mhm. Aber bei der dritten, vierten, fünften Szene dieser Art, in der dann eben wiederum ein Protagonist oder ein Pärchen eingeführt wurde, recht liebevoll und also recht detailverliebt, nur um sie dann möglichst ungnädig umzubringen, ja, auf möglichst sadistische Art und Weise und sie möglichst lange leiden zu lassen, dachte ich mir, nee, das ist, also, Film, du hast genau zwei Ideen. Und die eine ist, alle Figuren im 2-Minuten-Rhythmus Evil Dies Tonight schreien zu lassen. Und das andere sind eben diese ultrasadistischen Kills.
Und die dritte ist, Jamie Lee Curtis eigentlich gar nichts machen zu lassen.
Das stimmt. Aber ich meine, die hat ja auch ein Messer in die Magengrube bekommen, oder? Im Vorgänger. Und das
Ja. Aber sie macht echt einfach mal gar nichts, außer halt irgendwie philosophischen Kram zu labern und auch immer mal gerne Evil Dies Tonight zu sagen.
Aber da bin ich richtig mitgegangen, weil im Laufe des Films dachte ich mir, der Film beginnt und er setzt ja ein, unmittelbar nach den Ereignissen des letzten Halloween-Reboots. Das ist ja, glaube ich, das dritte oder zweite, bin mir gar nicht mal so sicher, von 2018. Jedenfalls, das sagt, alles, was nach Teil 1 aus dem Jahr 78 passiert ist, ist Mumpitz. Wir ignorieren das alles mal. Genau, und unmittelbar danach setzt es ja ein in der Chronologie der Ereignisse und da sitzt eben Jamie Lee Curtis mit aus allen Öffnungen blutend auf dem Pickup hinten und wird ins Krankenhaus transportiert. Und ich dachte, ach, das Film macht das bitte nicht. Lass sie jetzt bitte nicht eingeliefert werden und 30 Minuten später steht sie auf mit ich ziehe jetzt auch los. Und das macht der Film dann eben nicht. Trotzdem muss ich sagen, also obwohl ich am Ende zum Beginn gedacht habe, Film macht das nicht, wünschte ich mir gerade das so nach ungefähr 30, 40 Minuten, dass ich dachte, alle anderen Figuren sind so schlimm in diesem Film. Bitte lass Jamie Lee Curtis zurückkehren, meinetwegen mit offen klaffendem Bauch.
Wahre Worte wurden nie gesprochen, ja, sage ich jetzt mal. Okay. Nee, ja. Halloween Kills.
Ja.
Ich guck, das Einzige, was gekillt wurde, war meine Zeit.
Sehr schön. Ich gucke, ob wir das drin lassen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht beginnen wir direkt mit They Shoot Horses, Don't They. Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss aus dem Jahre 1969 von Sidney Pollack. Ist das nicht der Typ, der all diese Paranoia-Thriller macht?
Ja, da hast du jetzt gerade eben eine Wunde hineingestochen, die ich vorhin gesagt habe.
Ich hatte echt gedacht, dass
er halt diese ganzen 70er-Jahres-Thriller gemacht hat, Und dann haben wir festgestellt, nö, ist er nicht. Das ist Sidney Lumet. Er hat hier nur die 3 Tages Condors gemacht, oder?
Richtig, ja. Und die Firma, der Tom Cruise-Film nach John Grisham, ja, ist das ein Paranoia-Film
am weitesten? Nee, sorry, ganz ehrlich gesagt, das ist ein Mafia-Film gewesen. Aber zumindest ist das der letzte Film gewesen, den ich mit meinen beiden Eltern gemeinsam im Kino gesehen habe. Zumindest ist er deswegen historisch bedeutsam für mich.
Okay.
Danach immer nur so noch vereinzelt gewesen, aber naja. Anyway, allerdings, das war ja irgendwann Mitte der 70er und dann in den 90ern. Wir befinden uns jetzt hier noch in einer Zeit, wo Sidney Pollack am Beginn seiner Karriere gestartet ist. Ich hatte jetzt einen unfassbar guten Gag vorbereitet zur Einführung.
Bitte.
Frag mich doch mal, wie ich auf den Film gekommen bin.
André, wie bist du auf den Film gekommen?
Nun, ich dachte mir, jetzt haben wir die ganze letzte Zeit immer so Italo-Western gemacht, so bedeutsame Dinge oder halt so ekligen Splatter-Kram. Und da erinnerte ich mich, worin hatten wir denn richtig Spaß? Jacques Demy, Musicals. Und ja, da dachte ich mir, meine Güte, ein Tanzfilm, mal was Positives.
Ich hatte den Film nie zuvor gesehen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, was ein Tanzfilm ist. Und tatsächlich ist ja sowieso das Genre des Tanzfilms ein sehr stark marginalisiertes, so in der Filmhistorie, etwas, auf das kaum, glaube ich, weder Akademiker noch KritikerInnen noch sonst irgendwer Fans ein Augenmerk haben. Und dieses Konzept von Tanzmarathons ist ja auch so weit weg, auch chronologisch, wie es nur irgendwie geht. Also ich dachte, ein Tanzfilm, der sich über einen Tanzmarathon dreht und in den 30er Jahren angesiedelt ist, was könnte das sein? Weil ich weiß ja um die Großartigkeit des Films. Ich habe ja auch hier und da gehört, und das jetzt auch schon vor langer Zeit teilweise, den muss man gesehen haben, so als einen der maßgeblichen Beiträge zu Beginn, ja, zur Frühphase des New Hollywood Cinema. Also die so Filme fallen wie Easy Rider natürlich, aber auch Rosemary's Baby, Bonnie and Clyde ein paar Jahre vorher, Reifeprüfung 2001 vielleicht noch, wenn man Genre-Kino dazu nimmt. Aber das ist auf jeden Fall so ein Film, so ein filmischen Stoff, den man gesehen haben muss. Aber ich glaube, ich habe mich deswegen nie rangetraut, weil ich dachte, was soll das sein? Kann das mein Interesse bewahren für 2 Stunden?
Und?
Ja, auf jeden Fall. Mir hat der wirklich richtig gut gefallen. Richtig, richtig gut.
Das ist schön zu hören. Man hat ja auch immer so ein bisschen Angst, ich schlage einen Film vor und dann sitzt man hier und ödet sich gegenseitig an und denkt, weil die eine Person den Film nicht gut gefunden hat. Das ist ja immer das Schlimmste.
Also du spielst gerade so leicht ironisch, das habe ich doch rausgehört, auf die nicht gerade aufbauende, erbauliche Natur des Films an. Und ich gebe dir recht, ich habe den letzten Film, den ich gesehen habe, nach diesem zur Vorbereitung war Wisconsin Death Trip, diesen tollen Essay-Film von James Marsh über brutale Tode im Wisconsin des ausgehenden 19. Jahrhunderts, und der war tatsächlich lustiger als dieser hier.
Oh, ja. Gut, damit ist ja alles schon gesagt, oder? Außer vielleicht die Inhaltsangabe.
Ach so, die muss ich
ja
auch noch machen.
Ja, bevor wir die wieder irgendwann ans Ende packen, weil wir sie vergessen haben.
Ja, ich möchte auf jeden Fall auch diesmal die Komponisten des Films benennen, weil das ist so ein Ding, was wir, glaube ich, bei der Regenschirme von Cherbourg komplett missachtet haben, und ich echt doof fand im Nachhinein, dass wir gesagt haben, okay, wir reden über Musical, aber wir nennen, glaube ich, nur einmal so vorbeigehend kurz den Namen des künstlerischen Genies hinter der Musik. Und hier hat die Musik geschrieben Johnny Green. Aber eben auch nicht alles, weil das sind ja hauptsächlich, ich glaube, Traditionals, nennt man das? Folkloristische Klassiker, die man dort zu hören kriegt. Neuinterpretation.
Also ich habe einen Großteil der Lieder zumindest schon mal gehört, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja.
Also zumindest die Musikstücke. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, das ist halt so frei verfügbare Musik gewesen. Aber wenn er jetzt vielleicht alles selbst wirklich komponiert hat, dann wäre es ziemlich gut.
Ich weiß nicht, wie es damals aussah. Viele der Stücke, die man da hört, stammen aus den 30er Jahren. Und ich weiß nicht, wie das mit der Urheberrechtsregelung war, dann Ende der 60er, ob man die dann auch einfach nehmen konnte quasi sich, oder ob es da schon irgendwie bestimmte Auflagen gab. Ich gehe mal davon aus, da viele der Komponisten der Stücke, die wir hören, in dem Film noch lebten, wird da schon Geld geflossen sein. Aber es sind eben, ja, Neuarrangements, so nennt man das. Aber ich dachte auch, ach, den kenne ich doch, den Tune, und fragte mich, wurde der für diesen Film komponiert? Und in den meisten Fällen stellte sich heraus, nö, wie es eben so ist bei einem Period Piece, was Mitte der 30er Jahre spielt, das sind tatsächlich Songs aus den 30er Jahren. So, die UFDB-Inhaltsangabe, und dann lasse ich dich quatschen.
Oh.
Ja, McFly, er oder sie schreibt, Amerika zur Depressionszeit, die finanzielle Not vieler Menschen ist groß, die Hemmschwelle, seine Selbstwürde gegen die Aussicht auf etwas Geld einzutauschen, dafür umso geringer. So kommt es, dass sich einige Verzweifelte bei einem gnadenlosen Tanzwettbewerb anmelden, für dessen Sieg $1,500 ausgelobt werden. Unter den Teilnehmenden sind die zynische Gloria, das ist Jane Fonda, deren nur zufällig an der Veranstaltung beteiligter Tanzpartner Robert, Michael Sarrazin,
nicht verwandt und nicht verschwägert.
Ich wünsche, er hätte eine große Hollywood-Karriere gehabt, dann wüsste man heute seinen Namen. Da könnte man sagen, das heißt nicht Scorsese, sondern Scorsese. Aber so weiß ich es eben nicht. Sarrazin. Oh Gott, nein, es wird immer schlimmer. Die arbeitslose Jungschauspielerin Alice, Susanna York, sowie die schwangere Ruby, das ist Bonnie Bedelia, alias Mrs. John McClane, mit ihrem Ehemann James Bruce Dern. Unter unmenschlichen Bedingungen dauert der Wettbewerb schon über hunderte von Stunden an, bis die ersten Beteiligten zusammenbrechen. Da es die Prämie aber nur für den ersten Platz gibt, wird unbeirrt weitergetanzt, während das Publikum die ganz großen Emotionen sehen will. So schlägt der kaltblütige Veranstalter Rocky, das ist Gig Young, Gloria einen Deal vor. Okay, das ist diese Art von Inhaltsangabe.
Wow, ich muss zugeben, das klingt jetzt aber danach, also wir hatten ja schon vorher gesagt, der Film hat nicht so unbedingt einen echten klassischen Spannungsbogen.
Ja.
Aber das klingt jetzt so, die Inhaltsangabe, als wenn, jetzt kommt der Höhepunkt, jetzt passiert irgendwas, keine Ahnung, irgend so eine Art Action-Setpiece vielleicht noch oder sowas in der Richtung, aber nee.
Man muss ja fairerweise sagen, ein Menschen, der Inhaltsangaben schreibt, stellt dieser Film vor eine Herausforderung, da er im Grunde relativ schnell seine Prämisse etabliert, sich ein bisschen Zeit nimmt, um die Figuren im Mittelpunkt des Geschehens einzuführen und dann im Grunde mit leichten Variationen und eben, also mit der immer höheren Eskalationsstufe, eigentlich 90 Minuten lang das immer Gleiche zeigt. Nämlich Leute, die tanzen und dabei immer erschöpfter sind und zwischenzeitlich auch mal rennen müssen, was zur Erschöpfung beiträgt.
Oh ja, das Rennen, das ist ja,
Gibt's ja nicht nur eins.
Nee, es gibt insgesamt zwei, wenn mir gerade recht im Sinne.
Ich glaube, es wird angedeutet, dass es auch noch andere Rennen gibt, die wir einfach nur nicht sehen in diesem Film.
Das kann natürlich auch sein. Aber das sind so die Szenen, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt bricht alles zusammen, ganz ehrlich gesagt. Die gehen echt an die Nerven, die Dinger. Ja, man hört schon raus, das ist kein schöner Film. Also es ist ein schöner Film, aber er ist nicht schön. Weil man sieht hier im Großen und Ganzen eigentlich nur, wie Leute immer weiter in die Grütze geritten werden. Und zwar, also, was wäre ein Ansatzpunkt von diesem Film? Ich wünschte, ich könnte es jetzt sagen. Also im Großen und Ganzen, sage ich mal ganz einfach, dieser Film ist eine Art Meisterwerk, um es ganz klar zu sagen. Ja. Das wusste ich schon damals, als ich ihn vor 12 Jahren mal gesehen habe und da einfach nur so völlig da saß und dachte irgendwie, um Gottes Willen, das kann doch nicht noch schlimmer werden. Nein, doch, okay, super. Ja, jetzt wird sie wahnsinnig und so weiter und so fort. Also, das ist quasi der Requiem for a Dream seiner Zeit, um es mal so zu sagen, damit man irgendeinen Einsatzpunkt hat für Leute, die später geboren wurden, von mir aus.
Ja, der Vergleich hinkt nicht. Könnte man schon so sagen. Eben dadurch, dass der Film, der Stoff historisch so weit entrückt ist von mir und wie gesagt, das Konzept eines Tanzmarathons über 100 und dann am Ende sogar über 1000 Stunden mir so fremd ist, hat er vielleicht nicht gleich ganz die Unmittelbarkeit gehabt für mich, wie jetzt sowas wie Requiem for a Dream, der sich eben mit Konzepten auseinandersetzt, nämlich Abhängigkeit, Sucht in allen möglichen Formen, die mir eben näher sind in meinem Alltag. Nicht, dass ich jetzt an der Nadel hänge oder so, aber ich kann dazu, glaube ich, eher eine Beziehung aufbauen. Having said that, they shoot horses, don't they? Oder nur Pferden gibt man einen Gnadenschuss, ist ein besserer Film als Requiem for a Dream.
Definitiv.
Wenn er auch nicht die Wirkung hat eben. Ich habe aber durchaus mitgelitten, muss ich sagen. Also natürlich nicht körperlich wie hier die Protagonisten, vor allem eben Jane Fonda und Michael Sarrazin, Susanna York, wen haben wir noch nicht erwähnt? Red Buttons vielleicht noch hier als Seemann, Harry?
Genau. Sailor wird immer genannt. Im Abspann wird er auch einfach nur Sailor genannt, obwohl er einen Namen hat eigentlich. Recht merkwürdig.
Ja, tatsächlich merkwürdig, weil ich glaube, er wird häufiger als Harry bezeichnet, auch in diesem Film, der tatsächlich auch, dessen Performance mich auch sehr gepackt hat, muss ich sagen.
Ja, er ist im Grunde genommen eine Zeit lang das Herz des Films, wenn man so will. Also habe ich so empfunden, so der nette ältere Herr, der einfach nett ist und der jetzt zu Beginn auch noch da diese tolle Steppnummer hinlegt. Weil das ist ja auch so ein Ding, also der Film beginnt ja eigentlich noch relativ leicht. Und zu Beginn denkt dir der unerwartete Zuschauer oder die unerwartete Zuschauerin, ja gut, die tanzen jetzt halt, ein Tanzmarathon. Und irgendwann gehen halt Leute auf und am Ende ist halt noch ein paar übrig, die kriegen Geld, wunderbar.
Ja.
Aber das ist ja nicht so, weil das ist ja die Sache, das spielt ja zur Zeit der Depression. Da sind ja Leute, die sind am Ende, die haben nichts mehr. Oder wie sagt Jane Fonda, als sie gefragt wird, warum sie nach Kalifornien gegangen ist? Ja, hier friert man wenigstens nicht, wenn man Hunger hat. Mhm. Also die gehen ja dorthin. Und was sie bekommen, ist ja erstmal, solange der Kram geht, ein Dach über den Kopf und Mahlzeiten. Ja. Freie Mahlzeiten werden jetzt einige fragen. Aber halt was zu essen und die Aussicht, vielleicht irgendwas zu bekommen. Mhm. Also sprich, das sind absolut verzweifelte Menschen, Menschen, die eigentlich nichts mehr zu verlieren haben, Menschen am untersten Ende der sozialen Nahrungskette. Und deswegen ist halt die Sache, da ist nicht mit so viel, dass man einfach nur mal ein bisschen tanzt, sondern sie müssen tanzen. Und es kann am Ende nur einer Geld bekommen, wie auch der werte Herr gesagt hat oder die werte Dame, die die Zusammenfassung geschrieben hat. Insofern, egal wie scheiße es immer weiter wird, die müssen sich immer weiter reinreiten. Mhm. Und es wird immer beschissener. Aber zu Beginn halt haben wir auch noch die ganzen Leute, die dort mitmachen. Also er wird gesteppt oder dann haben wir halt, wie hieß hier nochmal, Alice?
Ja.
Die halt ankommt und sagt, sie tritt dann in ihrem besten Kleid auf und sie hat auch noch Ersatzkleider mit, weil da könnten ja auch Hollywood-Produzenten da rumhocken.
Ja, ja, ja.
Und sie will das halt so als so eine Art Visitenkarte machen, damit sie halt in Hollywood ankommt. Also dann haben wir halt noch hier Sailor, der den ganzen Kram anscheinend schon 2-3 Mal gewonnen hat und sich halt so denkt, naja, been there, done that. Mhm. Und das Ganze eigentlich jetzt halt so eine Art, ja, ja, wird schon gehen machen, annimmt. Dann haben wir Bonnie Bedelia als Schwangere.
Ja.
Die, ganz ehrlich gesagt, die hat mich komplett fertig gemacht, weil die Frau ist schwanger und sieht irgendwann echt aus, als wenn sie, sie sieht nach einer Weile aus, als wenn sie seit Wochen eine Nadel gehangen hat, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja, ja, ja.
Bruce Dern habe ich erst nicht erkannt übrigens, überraschend.
Ja. Wie war Bonnie Bedelia, glaube ich, vor ihrem Aufschlag als Mrs. John McLean in den Stirb langsam Film überhaupt kein Begriff. Ich wusste gar nicht, dass sie so eine substanzielle Filmkarriere hatte, tatsächlich schon in den 60er, 70er Jahren.
Ja.
Einfach aufgrund auch der Tatsache, dass sie eben in den Stirb langsam Film relativ blendend aussieht und ich sie gar nicht für so seniorig gehalten hatte, mhm, tatsächlich, dass sie hier schon eine Frau, dass sie, glaube ich, schon um die 20 war, als dieser Film hier eben gedreht wurde, 20 Jahre zuvor, vor Stirb langsam. Und ich finde ihre Leistung eine der eindrucksvollsten und sie hat, glaube ich, auch die für mich bewegendste Gesangsnummer gegen Ende des Films.
Oh ja, das ist auch so ein verdammtes Ding. Mhm. Wo sie da dieses, kommen wir vielleicht nochmal darauf zu. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich behaupte deswegen jetzt einfach mal, dieser Film ist heutzutage irgendwie aktueller, als das vielleicht noch damals gewesen ist, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja, ja, ja.
Weil alles wiederholt sich ja irgendwie, weil was wir hier sehen, ist ja auch im weitesten Sinne, Menschen degradieren sich, mhm, um Anerkennung zu bekommen oder halt irgendwie aus dem Sumpf rauszukommen, in dem sie sich befinden, begafft von einem Publikum, das wird ja später auch so ganz dezidiert gesagt, mhm, die sich halt irgendwie besser fühlen wollen als die Leute, die da unten gerade in der Scheiße rumrobben.
Genau. Wobei das immer auf so einer abstrakten Ebene passiert. Also was der Film eben nie macht, ist, er ist nicht großartig expositorisch zu Beginn, was mich jetzt erstmal überrascht hat, weil gut, der Film ist jetzt aus den späten 60ern, also in einer Zeit, die jetzt nicht so weit historisch entrückt ist von der Zeit, von der er erzählt, also Mitte der 30er Jahre. Trotzdem dürfte auch Menschen in der 60er dieses Konzepte von Tanzmarathons, die eben hauptsächlich so ein Ding waren in den 20er, 30er Jahren, also in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, relativ fremd gewesen sein, also einer jüngeren Generation, die ins Kino geht. Und der Film macht sich eigentlich keine Mühe, das großartig zu erklären, warum das eben so ist, warum Leute das machen. Man findet es dann raus im Laufe der Zeit, aber eben immer nur in so einem ganz, ganz kleinen, sehr intimen Rahmen und bruchstückhaft. Und auch das Publikum, über das ja geredet wird, wie du vollkommen zu Recht sagst, eben als diejenigen, die da hinkommen, um einfach Menschen anzugucken, wie Tiere im Zoo, denen es eben beschissener geht als ihnen selbst, um sich ein bisschen besser zu fühlen und nach Hause zu gehen und dafür Eintritt zahlen. Das ist ja, diese Menschen im Publikum, die sehen wir ja nie wirklich. Also die sind schon da, die sind präsent in dieser Tanzhalle, aber der Film macht es jetzt nicht so offensichtlich, dass wir da Close-ups von irgendwie geifernden Fressen zu Gesicht bekommen und das eigentlich so in aller Deutlichkeit ausformuliert wird, sondern eher so gegen Ende des Films und fast schon als sei es eine Nebensächlichkeit oder eine Selbstverständlichkeit, möchte ich mal sagen, mit der Rocky, also der MC des Ganzen und auch Organisator, dann sagt so, ja, was denkst du denn? Ist aber einfach so. Das ist, die wollen dich leiden sehen. Was meinst du, warum du hier bist?
Übrigens noch ganz kurze Anmerkung. Der einzige Grund, warum ich es etwas schade finde, dass ich nur die englische Fassung zu Hause habe, ist, der Typ wird in der deutschen Fassung von Harald Junke gesprochen.
Oh.
Was etwas, und die habe ich nicht mehr auftreiben können, beziehungsweise zum Zeitpunkt, als ich die Blu-ray damals geholt habe, da musste man für die deutsche DVD-Apothekerpreise bezahlen. Mhm. Aber halt, Gig Zhang wird halt durch Harald Junke in der deutschen Fassung geadelt.
Mhm.
Tja, schade drum. Vielleicht taucht sie irgendwann mal auf. irgendwann in einem teuren Mediabook oder sowas in der Richtung, will mir sogar zulegen. So, aber das nur am Rande. Also Gig Young, also der Zeremonienmeister Rocky, ist sowieso, also das ist eine der faszinierendsten Figuren im ganzen Film, habe ich für mich so ausgemacht. Weil der ist ja einerseits, ich sag's mal ganz lapidar, einfach nur ein komplettes Arschloch im Grunde genommen. Aber dann hat er zwischendrin halt durchaus auch ganz kurze Momente, wo ich so, wo selbst er halt feststellt, so für sich selbst, was ich hier mache, ist totale Scheiße.
Ja.
Und ich weiß es auch.
Ja.
Und es gibt auch diesen ganz kurzen Moment, wo halt Alice unter der Dusche steht und durchdreht, wo ich mir auch echt abgenommen habe, dass er ganz kurz sagt, das geht jetzt hier gerade echt zu weit. Ich muss jetzt hier irgendwas machen. Aber kurz danach ist er wieder in seinem, hey, Yowza. Das sagt er die ganze Zeit.
Yowza.
Ist er wieder in seinem Element drinne. Also eben noch pitschnass und unter der Dusche stehen und sie da rausholend und dann wieder super geschminkt und dann wieder die Leute tanzen lassen und den ganzen Kram. Und zwischendrin halt auch zum Beispiel Gloria ausnutzend, also Jane Fonda.
Ja.
Also mit ihr schlafend. Und also der Typ ist als Charakter, ist er schon ziemlich komplex und ich muss zugeben, eigentlich der für mich in Anführungszeichen liebste Charakter im ganzen Film eigentlich.
Ich finde den auch wahnsinnig spannend, vor allem weil das eben auch richtig überraschend kommt, dass er eben diese Mehrdimensionalität entwickelt gegen Ende. Zu Beginn ist es eben relativ eindeutig, scheinen da die Rollen verteilt, da sind die Guten, da sind nicht da sind die Guten Bösen und so weiter, sondern aber da gibt es schon so die Seite der Sympathieträger und die, weiß nicht, zu deren Ungunst man damit fiebert. Und dazu gehört eben auch Rocky hier, der MC des Ganzen, der das eben auch hier moderierend begleitet, weil er so unsympathisch und schmierig wirkt. Und dann, ja genau, zeigt er diese Spuren echter menschlicher Gefühlsregelung, nur um dann am Ende zu sagen, ja, vielleicht doch nicht. Und man möchte ja eigentlich immer diese echten menschlichen, auch positiven Gefühle sehen, also diese Handlung, dass er irgendwas tut, was vielleicht auch den anderen Figuren zugute gereicht, weil diese Veranstaltung an sich, das ganze Konzept ist ja maximal sinnlos. Also vielleicht hören uns jetzt Menschen schon eine Viertelstunde zu und denken sich, worum geht's da eigentlich? Und ich glaube, wir können es wirklich gut erklären, weil die Antwort, ehrliche Antwort wäre um nichts. Also es geht um etwas für die Teilnehmenden, nämlich kostenlose Duschen und Verpflegung und so weiter. Und sie haben Dach über dem Kopf für mehrere Tage oder gar Wochen. Das Ding dauert über mehrere Wochen, dieser Tanzwettbewerb. Aber es gibt nicht wirklich was zu gewinnen, wie sich am Ende rausstellt. Die Regeln werden beliebig neu definiert, je nachdem, was das Publikum eben gerade so will oder was Rocky eben entscheidet, die Regeln gerade sein müssen, um ein bisschen mehr Dramatik reinzubringen. Und es ist maximal sinnbefreit, so als, sagen wir mal, im Sinne eines sportlichen Events oder eines Wettbewerbs, was er ja ist. Theoretisch.
Ja, theoretisch, genau. Aber das wird am Ende gesagt, der Wettbewerb ist eigentlich zweitrangig. Es geht um das Spektakel.
Genau.
Also das, deswegen, wie du gesagt hast, wird es ja auch manipuliert. Deswegen sollen doch Leute da vorne stehen, sich noch zum Affen machen. Also wie Bonnie Bedelia, die dann irgendwann da steht und ein Lied darüber singt, dass die schönsten Dinge des Lebens ja umsonst sind. Mhm. Was ja zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich schon fast alle ausgeschieden sind und die da sind, sind eigentlich halb tot. Mhm. Und sich da halt komplett fast töten, weil sie die $1,500 haben wollen, so der absolut ironische Sarkasmus, Zynismus ist und dann am Ende werfen sie ihr Münzen zu und sie kriecht am Boden und sammelt sie noch auf. Weil es gibt ja auch noch dann dieses Konzept der Sponsoren dann dort in diesem Ding. Also das Publikum, was ich hast ja gesagt, da hast du durchaus recht, ist ja im Grunde genommen eine gesichtlose Masse, aber es gibt ja diese eine ältere Dame,
genau,
die so ein bisschen da rausgegriffen wird, als so Stellvertreterin für das Gesamtpublikum. Bei der Frau merkt man ja auch relativ schnell, wie schnell sie halt irgendwie auch ihre Sympathien so herumwechselt. Also eben noch sagt sie, dass Gloria und Robert, also unsere beiden Hauptdarsteller, dass das findet sie schön. Die beiden, die müssen sie gewinnen. Sie hat ein gutes Gefühl. Dann irgendwann guckt sie ganz schmachend in die Ecke von Bonnie Bedelia. Dann sind halt George und Gloria irgendwann mal auseinander aus diversen Gründen. Dann ist sie wieder einfach nur bei Gloria und dann ist sie auch wieder, als sie am Ende nochmal zusammenkommen, wieder bei den beiden zusammen. Also es ist im Grunde genommen ja keine echte Sympathie, sondern schlicht, das ist im Grunde genommen Twitter damals. Jetzt ist das interessant, jetzt finde ich das wieder gut, aber ein paar Minuten später ist das wieder in Ordnung.
Ja, und es wird alles komplett, es hat so eine Willkür, was mich als zuschauenden Menschen eben auch verärgert, aber irgendwie eben auch mal Mitgefühl hervorruft, weswegen ich dann, obwohl der Film eigentlich nach Minute 30 Pi mal Daumen nichts mehr Neues erzählt, sondern einfach immer nur Variationen des ewig Gleichen zeigt, also allergrößter menschlicher Zermürbung und Niedermachung, bin ich eben komplett dabei und fieber weiter mit, bis das eben, ja, fast schon so eine Eskalationsstufe erreicht. Und ich bin selber von mir ganz erschrocken gewesen, auch zurückblickend dann auf 2 Stunden, und der Film ist ja nicht eben kurz mit 2 Stunden, wie lange einen das bei der Stange hält, weil die Sinnlosigkeit des Ganzen oder eben auch die Willkür, mit der die Leute alle handeln, zum Beispiel eben, ja, diese ältere Sponsorin, die dafür Jonathan's Iron Tonic oder so Werbung machen.
Ja, genau.
Und dann eben Robert mit der entsprechenden hier, mit so einem entsprechenden Sportjackett dann auch einkleidet, wo das dann auch draufsteht, was, wobei bei dem ich das Gefühl hatte, das ist wahrscheinlich auch, ihn wahrscheinlich auch nochmal dazu bewegen, noch mehr zu schwitzen, als das eh schon tut, die arme Sau. Das ist alles so sinnfrei. Das ist so wie das Rollerball-Remake von John McTiernan. Das ist so, wo irgendwie Kommentatoren sitzen, die immer schreien, ja komm, das ist nicht spannend genug, lass uns mal eine neue Regel erfinden. Es ist ja irgendwie, die ganze Veranstaltung ist sinnlos, die Leute schalten ab, kommen hier, bring mal jemanden um. Und im Grunde ist es das ja auch. Also am Ende des Films eskaliert das dann eben so weit, dass sogar Menschen sterben. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, wer genau, also Menschen jetzt nicht auch nicht jede Überraschung zu nehmen, aber es passieren Dinge, die absolut grauenerregend sind, die dann eben aber einfach so hingenommen werden im Sinne des, ja, sportlichen Ehrgeizes und dem unbedingten Willen, diese Veranstaltungen unterhaltsam zu Ende zu führen.
Ja, denn, wie sagst du, die Tagline, people are the ultimate spectacle.
Ja.
Muss ja ganz offen zugeben, das ist ja auch so eine Sache, vielleicht ertappt mich der Film da ja auch selber, weil die Sache ist ja die, eigentlich sollte ich ja komplett angewidert sein von dem, was da passiert, aber ich habe ja trotzdem interessiert hingeguckt.
Ja.
Bin ich nicht vielleicht auch einer von diesen Gaffern, von den Leuten aus dem Publikum? Mhm. Also es gibt diese eine Stelle, wo sich diesen ersten zwischendrin, um es mal ganz kurz zu sagen, wird das Tanzen ja mal kurz unterbrochen und dann gibt es so eine Art Rennen.
Derby,
also da müssen die Leute halt im Pärchen im Kreis rennt 10 Minuten lang und die letzten 3 Paare, die fliegen raus. Und da bekommt George dann auf einmal einen Krampf und liegt da nieder. Hm. Und bei Gott, ich habe hier echt so gesessen und gedacht, na komm, steh auf. Hm. Obwohl doch eigentlich so rein von der reinen Luke hätte ich denken müssen, bleib doch einfach liegen, Junge. Lass es doch. Ey, ja. Komm doch dann noch halbwegs würdevoll raus. Aber nein, ich wollte, dass sie durchkommen.
Ja.
Und in der Sekunde glaube ich ja irgendwie, dass der Film im Grunde genommen mich bekommen hat und mir sagt, ja, siehste, aber hier den Moralchen raushängen lassen, ne? Nicht ist.
Ich muss auch sagen, dieser Muskelkrampf ist der, ich weiß nicht, ob es jetzt eingemessen wäre, das als den dramatischsten Muskelkampf der Filmgeschichte zu bezeichnen, weil mir fallen nicht viele andere ein, aber ich bin da auch sowas so mitgegangen, weil es eben, um jetzt nochmal hier zu meiner zur Requiem for a Dream da Allegorie zurückzukehren, eben etwas ist, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Das kann ich nachfühlen, weil man eben sowas aus dem Alltag auch kennt. Und es ist so furchtbar in dem Moment einfach, mit dieser Situation nicht irgendwie alleingelassen zu werden oder mit dieser Situation irgendwie, ja, auch keine Hilfe angeboten zu bekommen, sondern eben noch angefeuert zu werden und weitermachen zu müssen, das ist absolut grauenerregend. Und davon profitiert eben der Film auch von dieser zunehmenden, oh, ich schmeiß jetzt mal ein Fremdwort rein, Dichotomie zwischen dem immer gleichbleiben, das ist ja absolut immer gleichbleiben, von Minute 1, nicht Minute 1 des Films, also sagen wir mal so Minute 15, wenn dann eben der Tanzmarathon beginnt, bis fast kurz vor Schluss, dass das Publikum immer voll dabei ist. Also du hast immer diese jubelnde, anfeuernde Masse, bis auf einen kurzen, so konsternierten Moment vor Schluss, wo die mal kurz aussetzen, aber danach wird weitergejubelt. Und du siehst eben dazu im totalen inhaltlichen Widerspruch, dass das auf der Tanzfläche abgeht, nämlich wie alle Teilnehmer wie Zombies da nur noch rumwackeln und kaum sich nicht mehr auf den Beinen halten können und kurz vor dem Exitus sind. Und das Publikum immer weiter, ja. Das ist, das hat was, du hast schon recht. Also ich fühlte mich auch hier unter ertappt, weil ich dachte, das ist uncool, die ganze Situation. Aber ich gucke ja selber mit. Mhm. Ich schalte ja auch nicht ab. Michael Haneke wäre stolz. Alle seine Thesen sind bewiesen.
Oh ja, den Film von Michael Haneke, das... Nee, nicht darüber fantasieren.
Ja.
Ja, und genau das ist ja die Situation. Wir, was wir heutzutage ja auch miterleben, sage ich jetzt mal so einfach. Es geht darum, dass wir Leute dort unten, dass wir Leute halt haben, die sich für eine größere Meute halt degradieren, nur zum Spaß. Und alle wissen im Grunde genommen auch, dass es falsch ist, aber wir leben halt in einer Zeit, wo wir von so vielen Sachen umgeben sind, dass wir irgendwie, wo wir immer unbedeutender werden und deswegen brauchen wir halt, also brauchen in Anführungszeichen, ja, halt andere Leute, die noch beschissener dran sind, damit wir halt uns besser fühlen können, damit wir jetzt sagen können, ja, wenigstens bin ich nicht die. Ja, das sind ja arme Säue. Oder beziehungsweise heutzutage, das sind ja dumme, asoziale Vollidioten. Ich habe zumindest das und das. Und deswegen, dieser Film ist quasi full circle zur heutigen Zeit gekommen.
Ich hab diese Gedanken auch gehabt und dann habe ich mich gefragt, war er nicht vielleicht schon immer relevant? Ich meine, das Setting des Films ist Anfang der 30er, 32 glaube ich. Der Roman dazu von Horace McCoy wurde 35 geschrieben. Dann will es ja die Produktionsgeschichte, dass die Rechte an dem Roman jahrzehntelang herumgereicht wurden. Das begann ja schon in den 50ern. Ich glaube, zuerst hatte Charles Chaplin die Rechte und hat sie dann wieder verloren. Und das wanderte dann in verschiedene Hände. Und Sidney Pollack eigentlich nur der als Regisseur dann am Ende auf dem Regiestuhl, weil er eben der günstigste war im Vergleich zu einigen anderen Mitbewerbern. Einerseits wirkt der Film eben, ich bin mir sicher, ob seiner hochgradigen Relevanz zur heutigen Zeit, die er auf jeden Fall hat. Aber ich glaube tatsächlich, diese Art von Film ist immer relevant und diese Art von Stoff ist immer relevant, um nicht zu sagen, ja, zeitlos. Weil ich habe absolut vorstellen, dass das jetzt zum Beispiel auch als Film, den man in den Anfang der 50er Jahre zum Beispiel durch einen Charles Chaplin hätte produzieren können, kann ich mir absolut gut vorstellen. Da hätte man eben sagen können, ja gut, das passt so in die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs. Das gibt auch irgendwie gerade so eine Stimmung wieder. Ich finde, er passt aber auch wunderbar zum New Hollywood Cinema, der ausgehenden 60er Jahre, quasi auch als Stimmungsbild eines Aufbruchs, der dann in Hollywood stattfindet, wo man sich eben stärker politisierten Stoffen zuwendet und eben sagt, wir zeigen mal, dass irgendwie früher eben nicht alles so toll war. Und natürlich auch mit Blick auf die heutige Zeit, in der man sagt, ja, im Grunde die menschliche Psyche, der Herdentrieb, der Wille zum Untergang oder sich selber irgendwie anderen Menschen beim Untergang zuzugucken und der unbedingte Wille oder die Bereitschaft dazu, die eigene Moral aus dem Fenster zu werfen, die ist ja heute noch genauso vorhanden. Also ich würde noch weitergehen und ich meine, ich würde dir einerseits beipflichten, andererseits sagen, ich glaube, du kannst ja fast für jede Zeit eine Relevanz herstellen.
Okay, zugegebenermaßen. Aber heutzutage kriegt man es ja noch etwas unmittelbarer mit, weil soziale Medien. Aber gut, ja. Das konnte damals noch keiner wirklich erahnen zu der Zeit. Aber was man halt damals schon erahnen konnte, war halt dieses, dass das System halt junge Menschen durchkaut und ausspuckt. Den müssen wir darauf unbedingt noch etwas detaillierter auf Susanna York und Alice eingehen.
Ja.
Weil das ist ja nun die Rolle, die neben Bonnie Bedelia so richtig den schlimmsten Arc durchmacht, sag ich jetzt mal.
Sie ist so ein bisschen aufgebrezelt wie Jean Harlow, muss man dazu sagen.
Genau. Na? Und sie hat ihren, weiß nicht, ich hatte zuerst gedacht, das ist ihr Produzentenkumpel-Freund gewesen, aber anscheinend ist er auch Schauspieler. Also sie kommt halt mit ihrem Freund dorthin. Das sind halt zwei aufstrebende Schauspieler im Hollywood der 30er Jahre. Das heißt, die haben mal irgendwie kurze Nebenrollen gehabt, so Wegwerfrollen in irgendwelchen größeren Hollywood-Produktionen und haben gedacht, das geht jetzt immer so weiter. Und jetzt sind sie halt irgendwo in Kalifornien am Strand und müssen diesen Scheiß mitmachen in der stillen Hoffnung, dass da irgendwelche Hollywood-Leute auftauchen und dann halt sagen, die Alice, beziehungsweise ihr Freund, dessen Namen ich wieder vergessen habe.
Ja, ja.
Aber halt, die Alice, aparte Dame. Und die ist auch toll und sie wird ja auch ein bisschen dazu hingetriezt hier von Rocky, dass sie irgendeine Schauspielnummer einstudieren soll, die sie dann vortragen kann. Und das passiert ja, also das Schlimme an der Sache ist ja, Hollywood ist ja sogar da.
Ja.
Denn tatsächlich zwischendrin kommen ja auch so Leute, da ist ja, ich habe nicht geguckt, ob das wirklich der Name ist von dem Regisseur, aber da ist dann halt der Regisseur von Little Caesar, dieser Edward G. Robinson-Film.
Ja, ist es, ja. Okay, also man sieht ja nicht, es ist natürlich irgendein Schauspieler, der den spielt, weil wir sind ja 35 Jahre after the fact, aber ja.
Und halt noch andere Hollywood-Größen sind da, aber die machen nichts. Die gucken entweder auch nur zu oder geben halt Autogramme oder halt sind halt da zur Promotion. Aber Alice, die ist halt da unten, geht immer weiter verstandsmäßig in die Binsen und es interessiert keine Sau. Und das Schlimme an der Sache ist ja, sie versuchte noch die ganze Zeit, eine Zeit lang noch relativ erfolgreich, ihre Würde aufrechtzuerhalten mit ihrem Glitzerkleid und der Frisur und den ganzen Kram, aber sie hat ja noch so ein rosa Kleid und noch anderes Zeug mitgebracht, was dann irgendwann verschwindet. Und das ist ja wieder die Stelle, wo wir zu Rocky zurückkommen.
Ja.
Warum er ja so ein vielschichtiger Charakter ist, aber eigentlich ein Arschloch, wenn ich ehrlich sein darf. Weil es wird ja erst noch so, weil das Zeug ist dann weggeklaut und sie verdächtigt natürlich all die anderen dort, weil sie ja denkt, die haben mich als Konkurrenz gesehen, die wissen, dass ich es reißen könnte. Hahaha. Aber das ist alles voll gemein. Und sie dann tanzt sie halt immer weiter in diesem Kleid, das irgendwann nochmal stinken muss ich mir vorstellen. Weil sie hat nur das ist das einzige Kleid, was sie hat. Und halt auch, so rein kopf- und gesichtsmäßig sieht sie irgendwann aus wie eine Figur aus einem frühen Tim Burton-Film, wenn ich ehrlich sein darf. Und dann kommt irgendwann raus, Rocky hat den ganzen Kram geklaut und in den Müll geworfen. Und warum ist das so? Ja, wenn sie halt dort unten gut aussehen würde, blablabla, das interessiert die Leute ja nicht. Was die Leute sehen wollen, sind Menschen in Extremsituationen. Und das haben wir jetzt. Alles für die Show.
Hast du die Wahrhaftigkeit, um mal dieses Wort zu gebrauchen, nicht Realismus, weil ein Film ist sich dazu verpflichtet, irgendwas Realitätsnahes abzubilden, aber die Wahrhaftigkeit des Gezeigten jemals in Frage gestellt, insofern, dass du gesagt hast, das kann doch nicht sein. Also ich meine, egal wie sensationsgeil ein Publikum ist, Menschen, die so geschunden aussehen, wie eben hier unsere Protagonisten, wie Alice, wie Robert, wie Gloria, denen dabei zuzugucken, wie sie quasi so um ihr Leben tanzen und kurz eben vom Ableben sind, das noch weiter irgendwie toll zu finden, das kann doch nicht sein. Weil ich habe mir die Frage schon gestellt, inwieweit das eben in dieser Art und Weise möglich ist. Deswegen habe ich dann eben auch angefangen, Tanzmarathons zu recherchieren und eben festgestellt, die meisten dieser Arten von Veranstaltungen, die gingen eben über 10, 20, 50, 100 Stunden, aber eben nicht über diese Länge in der Regel, wie es hier gezeigt wird, nämlich über Wochen und Wochen und Wochen, bis sie dann irgendwann die Stunde 1000 oder so einläuten. Erschien dir das glaubhaft? Oder fast schon ein bisschen so wie ein Science-Fiction-Szenario?
Bedauerlicherweise nicht, nein. Okay. Weil wir haben ja halt Rocky, der immer so steht und der beschwört.
Weil du den Drachenlord im Kopf hast.
Ja, so vielleicht. Ey, so weit ist er nicht entfernt. Aber ja. Im weitesten Sinn ist es halt tatsächlich so, Rocky steht da vorne und an zwei, drei Stellen kommt er an mit diesem ganzen, das ist das, was Amerika groß macht. Weil wenn wir ganz am Boden sind, dann kämpfen wir weiter. Also eigentlich, dieser Typ ist der meisterhafteste Manipulator seit Hitler im weitesten Sinne. Weil jedes Mal, wenn man denken könnte, ja, jetzt muss man mal irgendwie so Mitleid kommen, nein, wieso? Das ist ja the American way. Und was wir dort unten sehen, das sind keine geschundenen Leute, das sind Helden. Und Helden müssen halt durch die Hölle gehen, damit wir sie als Helden sehen können.
Ja.
Und das, so, und dann hast du halt noch, das Publikum geht ja auch immer und kommt wieder neu hinein, weil manchmal sitzen ja auch vor allen Dingen auch nachts und nicht so viele Leute dort. Da kommen wieder neue Leute rein. Also mit Ausnahme von der älteren Dame hat immer so für mich ausgemacht, da sitzt keiner jetzt von Anfang bis Ende durch und sieht halt, wie die immer weiter den Bach runtergehen. Sondern das sind halt irgendwelche Leute, die kommen halt rein, haben halt ihren kandierten Apfel und denken sich, oh Mann, die sehen schon ganz schön abgerockt aus. Naja, na, ich sitze mal 2 Stunden hier, dann gehe ich wieder. Diesen kompletten Abstieg, den kriegen die ja gar nicht so wirklich mit.
Ich verstehe, ja. Insofern hast du natürlich auch recht. Ich meine, ich glaube, es wäre unerträglich für jemanden, auch zum Beispiel einen Zoobesucher, Tiere in Gefangenschaft, die vielleicht an Hospitalismus leiden, über 100 oder 1000 Stunden zu beobachten. Jeder normal fühlende, denkende Mensch würde danach sagen, ich gehe nie wieder in den Zoo. Aber wenn du natürlich nur einmal im Jahr in den Zoo gehst und dir ja. die 5 Minuten lang den Puma anguckst, denkst du dir, ja, so richtig glücklich sieht er nicht aus, aber weißt du.
Ja. Genau. Hey, der Eisbär springt ins Wasser. Lustig. Fühlt sich pudelwohl. Ja.
Es ist wirklich zermürbend. Und
ja, es ist ja auch so. Was wir dort haben, ist der Menschenzoo, ganz einfach gesagt. Und an irgendeiner Stelle am Ende, glaube ich, sagt dann doch, oder ich weiß, irgendwann sagt ja auch Gloria dann an irgendeiner Stelle, ja, was passiert denn dann? Werfen uns die Leute Erdnüsse zu? Ja, wie halt Tiere.
Ja,
Und ganz zu Beginn gibt es ja auch so einen Tiervergleich, den sie halt so macht. Da meint sie jetzt, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber so ganz zu Beginn. Sie ist ja schon von Beginn an eher desillusioniert in der ganzen Sache.
Ja.
Spricht sie ja mit Sailor oder halt mit, jetzt habe ich seinen Namen auch vergessen, Harry.
Harry, ja.
So ganz kurz dieses Gespräch, wo sie dann halt über das Essen redet dort. Naja, wir sind ja Tiere, wie halt gemästet werden.
Interessant tatsächlich ja auch gerade an Gloria und Robert ist, dass sie sich der Unmenschlichkeit und auch die Würdelosigkeit, in die sie sich da begeben, dass sie sich dieser komplett bewusst sind. Und das eben auch offen in Frage stellen gegenüber den Organisatoren und ansprechen und auch Ressentiments äußern und dann eben auch zwischenzeitlich entscheiden, dem ganzen Wettbewerb den Laufpass zu geben, aber dann eben doch immer wieder dahin zurückkehren. Zum einen ist natürlich aus einer wirtschaftlichen Not heraus, aber irgendwie glaube ich auch, ich meine immer so, dazu fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie müssten es. Und es sei irgendwie nicht in Ordnung, jetzt abzuhauen. Sie können nicht jetzt abhauen, so wo sie jetzt schon so weit gekommen sind. Ja. Da ist irgendwie doch noch irgendwo dieser sportliche Ehrgeiz und auch, glaube ich, auch diese unbewusste Folgsamkeit, die man so intus hat gegenüber diesem militärischen Drill, was ja auch dieser Film unglaublich zelebriert. Also die ganzen Art, also die Art und Weise, wie Leute rumgeschubst werden, rumgebosst werden, die Ruheräume ähneln ja eher einem Lazarett als wirklich Räumen der Erholung und der Entspannung. Die Pausenglocke ist ja keine solche, sondern eher so eine Art Sirene, ne, nach deren Ertönen man sich in eine Art Luftschutzbunker dann auch begibt. Also es ist wirklich, es stinkt alles sehr nach militärischer Veranstaltung, die Befehle eben dort geäußert werden, hat man dann gefälligst auch Folge zu leisten.
Ja. Ich sag nur zum Beispiel auch, du hast ja da die Doktoren, also die ganzen Mediziner, deren einzige Aufgabe ist offensichtlich auch, dass wenn Leute zusammenbrechen, die doch mal so kurz hochzupäppeln, dass sie weitermachen können. Ja. Es geht nicht darum, den Leuten zu helfen. Das passiert erst dann, wenn die wirklich komplett im Arsch sind. Aber bis dahin halt, ja nie, da bekommen sie halt irgend so, ich weiß gar nicht, was es ist, aber halt irgendein Zeug unter die Nase gehalten, dass sie das wieder aufschrecken. Oder hier halt Harry wird in ein Eisbad geworfen, als er da ohnmächtig rumliegt. Also selbst diejenigen, die helfen sollten, sind eigentlich nur dazu, das Spektakel weiter am Laufen zu halten.
Ich finde den Film unglaublich bitter. Ich frage mich, wie viel von dieser Bitterkeit da dem Drehbuch, an dem unter anderem James Poe und Robert Thompson beteiligt waren, entwachsen ist oder geschuldet ist und wie viel bereits im Roman steckte. Weil der Film ja nicht nur einen unglaublich zynischen Blick wirft auf die Menschen, auf das Publikum, auf diese ganze Art von Veranstaltung, sondern eben auch auf die eigene US-amerikanische Kulturgeschichte. Du hast ja gerade schon hier den Regisseur von Little Caesar, Mervyn LeRoy hast du ja genau angesprochen, der dann im Publikum sitzt und da winkt und ach guck mal, da ist er, wir müssen jetzt irgendwie extra Gas geben, weil wir haben ja einen Stargast und das passiert eben im Laufe des Films auch noch 2-3 Mal, dass es eben heißt, oh, da sitzt ein wichtiger Hollywood-Produzent und heute haben wir irgendwie eine zweiklassige Schauspielerin irgendwo in der Loge sitzen. Der Film ist ja unglaublich auch hart, geht er mit seinem eigenen Kulturgut ins Gericht. Insofern, dass es eigentlich komplett entwertet wird als etwas, was, ja, ich meine, Little Caesar ist ein toller Film, aber im Kontext dieses Films, hier nur Pferden gibt man einen Gnadenschuss, wird eigentlich nur herbeizitiert, um zu zeigen, wie wertlos das Ganze doch eigentlich ist im Angesicht richtiger weltlicher Probleme und Sorgen.
Das kann ich sogar noch weiterführen, weil irgendwann sind sie auch hinten in irgendwelchen Lagerräumen und da hinten liegen einige Filmplakate von älteren Filmen, die vermeintliche Klassiker sind und der ganze Kram, wo du halt dann auch schon so siehst, dieser ganze Hollywood-Glamour, dieser ganze Kram, alles nur schöner Schein. Am Ende liegen die Plakate irgendwo hinten auf dem Müll oder halt von, ich glaube, am prominentesten ist noch hier Grand Hotel mit Clark Gable irgendwo hingehangen, hinten irgendwo. Weiß ja gar nicht was, aber nichts. Hollywood hat keinerlei Glamour. Und die große Ironie des Ganzen ist ja, die Person, die im Grunde genommen noch am besten aus der ganzen Kiste rausgeht, ist die Begleitung von Alice, der einen 10-Tage-Deal bei Monogram Pictures bekommen hat. Und ich glaube mir zu dem Sinn, Monogram Pictures, das war eher so Poverty Row oder so B-Filmware, oder? Also das waren nicht die großen Player, die haben so Billigwestern runtergedreht und den ganzen Scheiß. Ja. Aber der halt, der kommt raus und wird tatsächlich Schauspieler in irgendein Billigding. Danach ist er vermutlich wieder weg vom Fenster. Aber der kommt halt raus und kriegt noch ein bisschen Geld. Aber der ganze Rest geht ja, wie gesagt, den Bach runter. Und Alice trifft es ja ganz hart. Weil als etwas passiert, das wir nicht spoilern wollten, verliert sie ja den Verstand.
Ja.
Und das ist ja dann der Moment, wo Rocky dann ein bisschen menschlich glänzen kann.
Ja, es sind so einige der Spätmomente des Films, die sich dann wieder so ein bisschen doch sehr artifiziell anfühlen, sehr gefällig im Sinne einer klassischen Filmdramaturgie, dass eben am Ende doch wieder, du hast ja bereits gesagt, Gloria und Robert, also Jane Fonda und Michael Sarrazin, werden dann zeitweilig getrennt als Tanzpaar, um dann am Ende aber wieder zusammenzufinden, müssen eben andere, ihre neuen TanzpartnerInnen wiederum eben ausscheiden. Und das passiert auf höchst dramatische, auch wie ich finde im Kontext dieses Films, sehr glaubwürdige Art und Weise. Aber es wirkt eben so, als entschlösse sich der Film so auf den letzten Metern dann doch eher so eine konventionell gestrickte Geschichte zu erzählen. Mit einer großen Tragödie kurz vor Schluss, nur um dann am Ende auf so einem Empowerment-Moment zu enden. Und da muss ich sagen, macht sich der Film dann wiederum verdient, weil ich habe gedacht, als dann, vielleicht darf man das doch verraten, Harry, der Seemann, also The Sailor, und eben Alice ausscheiden und dann eben Robert und Gloria wieder zusammenfinden auf den letzten Metern, dachte ich mir, ah, okay, jetzt versaut der Film doch noch hinten raus, indem er das Ganze jetzt so aus einer großen Tragik jetzt doch am Ende so ein Joche, alles wird gut, Moment, zaubert noch. Und er tut's nicht.
Nee, er tut's
ja. Das komplette Gegenteil ist der Fall.
Ja, genau. Aber bestimmt, wenn ich noch eine Sache halt kritisieren müsste an diesem Film, vielleicht tatsächlich, ich finde es ein bisschen beliebig, warum Robert und Gloria auseinandergehen. Weil Robert und Alice haben ja ganz kurz ein Techtelmechtel hinten.
Ja.
Okay, gut, warum, weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich glaube, es gäbe keinen Moment, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt mal ein Moment, den nutze ich aus.
Ja.
In den 10 Minuten, wo ich mal sitzen kann, wenn ich ehrlich bin. Und warum daraufhin dann Gloria zu Rocky hingeht, der ja vorher Avance gemacht hat, die sie immer brüsk von sich gewiesen hat, erschließt sie mir im Grunde genommen auch nicht, weil ich habe an keiner Stelle gedacht, ah, das könnte jetzt Vorteile bringen, weil in welchem, wie sollt ihr das denn Vorteil bringen? Die Regeln sind relativ klar, da kann er auch nicht wirklich manipulieren. Er könnte jetzt hier nicht einfach sagen, ja, sie ist hingefallen, aber jetzt darf sie nochmal weitermachen, weil das geht ja nicht. Das erklärt er später ja selber, als er dann sagt, ja, nee, geht nicht, sorry. Die Leute brauchen etwas, woran sie glauben können. Da können wir die Regeln nicht einfach jetzt so ändern, was er vorher die ganze Zeit irgendwie gemacht hat, je nachdem, wie es ihm gepasst hat.
Es ist ein weiterer Moment, in dem eben ihre komplette, die Selbstaufgabe unterstrichen wird. Und vielleicht fühlt er sich ein bisschen deswegen redundant an, weil wir solche oder so ähnliche Momente vielleicht nicht mit dieser Tragweite, mit diesem dramatischen Gewicht schon vorher haben. Also immer wieder Momente, in denen man sagen müsste, wie du es auch schon zitiert hast, auch in Bezug auf Robert, jetzt gib doch einfach auf, lass es doch einfach. Du hast einen Muskelkampf, bleib einfach liegen. Dann tragen sie dich weg und du hast wenigstens deine Ruhe. Dann kriegst du noch eine Mahlzeit und darfst, weiß ich, nach Hause oder weiter in die, zurück in die Armut. Von daher, es wirkt ein bisschen dick aufgetragen. Ja, wie gesagt, dadurch, dass der Film am Ende eben dann doch die Kehrtwende nochmal macht, weg von einem erwartbaren Hollywood-Ende zu einem Moment größter Tragik, deswegen verzeih ich ihm das Ganze. Aber ja, diese Momente sind da. Und also, wenn ich also einen echten Kritikpunkt äußern müsste, dann vielleicht nur, dass der Film inszenatorisch ein bisschen wenig wagemutig ist. Also Sidney Pollack war immer ein guter Schauspielerregisseur, ist mein Eindruck, und ich habe den Großteil seiner Filme auch gesehen. Seine Filme bleiben mir aber selten auf einer ästhetischen Ebene in Erinnerung, im Sinne dessen, dass ich da sage, oh, grandioser Score, tolle Bilder, das ist irgendwie ganz großes Kino, in Scope. Und auch dieser Film, ich meine, ist so ein gutes Handwerk, wird hier gezeigt.
Ach, ich war durchaus angetan von den Szenen, wo sie diese Rennen machen, wenn ich ehrlich sein darf. Die fand ich ganz gut getroffen. Also da kam das tatsächlich ganz gut drüber, wie der ganze Kram dort halt gemacht wird.
Ich fand diesen formalen Kniff mit den Flash-Forwards am Ende, den fand ich tatsächlich ungewohnt, zumindest für die damalige Zeit. Also ich glaube, so ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss sehen wir in ganz kurzen Aufnahmen das Schicksal oder die Zukunft von Robert auf Film gebannt. Und
aber sie will das nicht schon die ganze Zeit, wir sehen das zwischendrin mal ganz kurz, dann sitzt da, wird er weggefahren von der Polizei. Ich glaube, das durchzieht den ganzen Film, oder? Oder habe ich das jetzt nur so mitbekommen?
Vielleicht habe ich die Augen zugemacht in dem Moment. Aber ich meine, zumindest gegen Ende tauchen sie in einer größeren Häufigkeit auf.
Das mag sein.
Aber gut, ich möchte vor meine Hand nicht jetzt Feuer legen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich so von dem Film auch emotional einnehmen lassen, dass ich mein analytisches Handwerk ein bisschen zur Seite gelegt habe und aufgehört habe, mir Notizen zu machen in der zweiten Hälfte, weil ich dann doch einfach so gepackt war von dem Ganzen. Aber ja, es durchzieht diesen Film, du magst recht haben, schon relativ früh und verdichtet sich dann eben gegen Ende. Insofern, dass wir uns auch fragen, was passiert da genau? Also zu Beginn noch relativ sporadisch ist meine Erinnerung. Auch so, dass ich zumindest diese Momente, in denen wir eben haben, diese kurzen Momentaufnahmen von Roberts Zukunft, gedanklich auch ein bisschen wegwischen mit, ach ja, keine Ahnung, wird schon eine Erklärung folgen. Aber jetzt egal im Moment, ich bin zu sehr im Moment drin. Und dann am Ende doch zunehmend so präsent sind, dass ich mir denke, was hat es jetzt damit auf sich? Und wir erfahren es dann eben auch, was es damit auf sich hat.
Ja, und zwar nämlich das, was Gloria zu Beginn sagte, dass Tiere nur dafür gefüttert werden, damit sie irgendwann geschlachtet werden.
Ja.
Das passiert dann halt im Grunde genommen. Und dann macht am Ende ja auch der Titel des Films irgendwann Sinn. Weil was erfahren wir denn nämlich? Die beiden bekommen dann ja, den beiden schlägt dann so ein bisschen die Hemingway'sche Stunde eigentlich.
Ja.
Und sie kommen halt dort rein und stellen jetzt mal Rocky halt zur Sprache und der sagt dann, und der macht den beiden die Blödsinn umgekehrt, ist ja gewesen, er holt sie rein, sagt dann, pass mal auf, Leute, wir machen jetzt einen Twist in eurer Storyline hier. Mhm. Ihr beide heiratet, weil die Leute lieben euch. Ihr könnt danach auch gleich wieder scheiden lassen nach dem ganzen Turnier, aber ihr heiratet jetzt und da ist Gloria halt dabei und sagt halt irgendwie, nee, vergessen Sie es, machen wir nicht. Und der sagt dann halt, ja, seid doch nicht dumm, dann kriegt ihr noch Geschenke, blablabla, ein bisschen Geld fällt vielleicht auch bei runter und ihr bekommt Toaster geschenkt, die ihr verkaufen könnt. Und dann sagt Gloria ganz einfach, ja, was ist, wenn wir gewinnen? Woraufhin er dann sagt, ja, das könnt ihr gerne machen. Aber er kriegt dann nicht jeweils $750 pro Person, sondern halt erst nach allen Abzügen. Und dann finden wir heraus, dass anscheinend irgendwo im Regelwerk versteckt ist, die Gewinner, die müssen halt die Kost und Logis und die medizinische Behandlung, die sie in den ganzen Monaten bekommen haben, selbst bezahlen. Und das wird ihm vom Gewinn abgezogen, sodass vielleicht mit viel Glück und Gottvertrauen ein Huni vielleicht übrig bleibt oder sowas in der Richtung. Und in der Sekunde, ja, da stirbt bei allen absolut alles. Bei Jane Fonda stirbt innerlich komplett. Und auch bei uns stirbt so ein bisschen was, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand tatsächlich da in dem Moment am spannendsten, wie Robert darauf reagiert, auf dieses Angebot. Weil er ist ja noch eher so das, was man als Fähnchen im Wind bezeichnen könnte. Jemand, der sich nicht so ganz sicher ist und auch in vorherigen Momenten des Films sich eben auch mitreißen lässt von dem, von anderen Figuren im Film. Aber, oder eher einfach von der ganzen Situation, der er sich befindet. Ich meine, er ist ja der, der auch zu Beginn des Films, so beginnt ja, der ja eigentlich auch quasi weggekascht wird, um an diesem Tanzwettbewerb teilzunehmen, was ja, glaube ich, nicht unbedingt sein Anliegen war. Aber Gloria verliert eben ihren ursprünglichen Partner und er muss dann eben aushelfen. Und er ist eben auch bis zuletzt derjenige, von dem ich dachte, was macht er jetzt eigentlich? Also dieses Angebot bekommen, diese Fake-Hochzeit mit Gloria einzugehen oder durchzuführen. Im Sinne einer, das, was man heute vielleicht in so Reality-TV-Formaten sehen würde. Da dachte ich, der macht das am Ende sogar noch. Und er fängt sogar an, irgendwie Gloria zu bequatschen, weil er denkt, ja, weiß nicht, vielleicht kriege ich auch nicht mehr eine bessere Chance. Umso gewichtiger ist eben das, was er, ich weiß nicht, ob wir es verraten sollten, aber ich glaube, der Titel weist ziemlich eindeutig darauf hin, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Also umso überraschender fand ich dann eben und umso härter und schockierender, das, was er am Ende tut. Weil er ist nicht unbedingt das, was man, glaube ich, eine proaktive Figur nennt über weite Strecken des Films, sondern eher so jemand, der mitgezerrt wird.
Ja, aber wir haben zu Beginn noch ganz kurz diesen Rückblick in seine Kindheit.
Ja.
Wo ja ein Pferd zuerst fröhlich über die Weide rennt, während sein Vater ist es dann noch, mit diesem Gewehr schon hinterherläuft, weil das Pferd anscheinend dann doch irgendwie schon krank ist oder sowas in der Richtung. Und das Pferd stürzt er dann auch.
Ja.
Wir sehen nicht genau, was passiert, also was er tun wird, wir können es uns denken. Und dann am Ende wird er wieder nochmal zurückgeschritten auf diese Weide und ach, wir haben schon so viel gespoilert, meine Güte, was soll's. Ich sag's einfach mal, ja. So, weil Gloria ist durch mit der Welt, mit allem. Und sie bittet Robert halt ganz einfach, er soll sie ja schießen. Und das macht er dann auch. Und warum? Weil er halt damals, dieser Rückgriff, sage ich mal ganz einfach, er hat damals gesehen, es gibt Tiere, die können einfach nicht mehr, die können nicht mehr weiterlaufen. Und dann ist es eine Gnade, ihnen halt diesen Gnadenschuss zu geben. Und das macht er dann. Und in der Sekunde, wo er abdrückt und der Schuss ertönt, wird zurückgeblendet auf die Weide, die wir vom Anfang kennen. Nur sehen wir halt dort nicht, wie das Pferd zusammenbricht, sondern wir sehen halt jetzt Gloria, wie sie halt tot auf diesem Feld zusammenbricht. Und sie ist halt schlicht und ergreifend im Kontext des Films nichts weiter gewesen als ein Arbeitspferd, das halt bis zur kompletten Selbstaufgabe halt das getan hat, was von ihr erwartet wurde auf dem Feld. Und jetzt kann sie nicht mehr. Und damit ist sie jetzt halt, ja, böse gesagt, wertlos und zumindest hat sie noch die Würde, selbst entscheiden zu dürfen, dass sie erschossen werden möchte. Im Grunde genommen ein Happy End, hä?
Wow. Ja, ja. Und das ist auch gnadenlos gut inszeniert. Und da muss ich auch Sidney Pollack gegenüber meinen eigenen Vorwürfen hier, von wegen, also einfach nur ein guter Handwerker, aber kein großer Künstler, auch ein bisschen in Schutz nehmen. Denn das ist alles, was Score, was Schnitt, was auch Tricktechnik betrifft, absolut großartig inszeniert. Also Tricktechnik in dem Sinn, dass der Kopfschuss an Jane Fonda sehr, sehr überzeugend, erschreckend überzeugend ist. Und auch, glaube ich, etwas, was man 69 noch nicht überall, aller Orten im Hollywood-Kino so sehen konnte, weil es eben erst seit kurzem so erlaubt war, auch so explizit darzustellen. Aber dann doch einfach wieder weggeht von so einer einfach reinem sensationsgeilen Gefühl seitens uns als Publikum zu einer wirklich großen Traurigkeit und Melancholie, die dann eben einzieht in den Film. Vielleicht Hoffnungslosigkeit. Also tatsächlich ein Film, der unglaublich viel wagt auf den letzten Metern. Also so viel wie kaum ein anderer Stoff und in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen perfide ist. Weil wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass er durch einige sehr konventionelle dramaturgische Wendungen, so gerade in der letzten halben Stunde, wo dann eben auch einfach Figuren wegsterben, weil es eben auch gerade handlungsseitig gut in den Kram passt und eben ausscheiden auf möglichst dramatische Art und Weise aus dem Spiel. Für mich, also so ging es mir jetzt beim Zusehen, den Boden ebnet für einen Moment, in dem es dann doch nochmal so eine Art Come-Up-Ins vielleicht auch gibt für Rocky, den Organisator, in dem ihm nochmal richtig Bescheid gestoßen wird. Und vielleicht doch einfach Robert und Gloria über ihr eigenes tragisches Schicksal und ihre Armut und die Demütigungen, die sie erfahren mussten, triumphieren. Aber nein, sie kommen ihnen nur durch den Tod, beziehungsweise Robert durch die Inhaftierung.
Und das wirklich grausam ist ja an der Sache. Also die Polizei fragt ihn dann, warum hast du das gemacht? Ja, sie wollte so, mieser Lügner.
Ja.
Und dann bleibt dir echt einfach nur als so letzte Schlussfolgerung, ja wieso, man erschießt doch Pferde, oder? Mhm. Und während all das da draußen passiert, ja, ist drin weiterhin Rocky und erzählt weiter. Und hier sind sie jetzt auf den letzten Metern. Großartige Tänzer. Was für tolle junge Leute. Applaudiert ihnen nochmal. Jausa, jausa, jausa und so weiter und so fort. Und da sind halt immer noch die letzten paar Hansel, unter anderem Bonnie Bedelia und Brooke Stern, die da vermutlich auch bald zusammenbrechen werden oder auch nicht, weil sie haben jetzt auch schon so lange durchgehalten.
Ja.
Und wir müssen nochmal ganz kurz sagen, Bonnie Bedelia ist in diesem Film schwanger, also ihre Rolle. Das macht sie nochmal so doppelt so übel.
Worauf auch immer wieder Bezug genommen wird, aber mit einer sehr, sehr großen, mit einer großen Beiläufigkeit, muss man sagen. Es wird immer so lapidar abgehandelt mit, also, ach hier, du trägst ja irgendwie hier ein Kind in dir, ja, dann war viel Spaß und der Kleine ist sicher stolz auf seine Mami und ja, es wird eben in Kauf genommen. Ich meine, wie lange tanzen die da? Da tanzt diese hochschwangere Frau und die ist eben offensichtlich im siebten, achten Monat über Wochen. Und ihr Bauch wird immer größer. Und ihre Kraft schwindet immer mehr. Und
ich wette mit dir, Rocky hofft daraus, dass sie auf der Tanzfläche entbindet.
Natürlich. Ja, natürlich.
Weil ich meine, was Besseres könnte man doch den Leuten da gar nicht bieten. Oder das ist Entertainment.
Ja, ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass Menschen, die uns vielleicht zuhören und den Film nicht gesehen haben, die Überraschungsmomente nicht so erleben können, wie es mir jetzt gegangen, widerfahren ist. Ich meine, du kanntest den Film schon vorab, ich eben nicht. Und ich hatte tatsächlich was anderes erwartet. Und ich glaube, der Film hätte etwas von seiner Wirkung eingebüßt, hätte ich denn um den Umstand bereits zuvor gewusst, dass das Ding, dieser Tanzwettbewerb tatsächlich über hunderte oder sogar über 1000 Stunden geht und die Leute am Ende da wirklich rumlaufen wie lebende Leichen. Ich hatte an ein sehr viel konventionelleres, sagen wir mal, Sportdrama geglaubt, bevor ich den Film gesehen habe. Ich wusste natürlich, dass da irgendwo eine tragische Komponente einfließt. So viel suggeriert eben schon bereits hier die Opening Credits, dass der Film jetzt irgendwie kein Happy-Go-Lucky-Lust-Spiel wird. Aber dass er diese Abgründe beschreitet. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das hat eben bei mir einen wirklich großen Eindruck, schwerwiegenden Eindruck hinterlassen.
Und weil du ja lebende Tote sagst, ganz zu Beginn sagt das ja auch schon Rocky. Mhm. Also kurz bevor der ganze Kram losgeht, sagt er auch noch zu seinem Assistenten von L. Lewis übrigens gespielt, von Grandpa Munster.
Ja, stimmt. Mhm.
So. Und einer von den Typen, ich weiß jetzt nicht, Michael Conrad, der andere Typ, sein anderer Assistent ist Michael Conrad. Mhm. Da war ich auch total überrascht, weil den kenne ich noch als Hill Street Blues.
Ja,
Rolo. Stimmt. Wo er der nette Typ am Anfang gewesen ist, immer gesagt hat, hey, seid vorsichtig da draußen. Und das ist halt schon ein bisschen böse, ihn da so als so einen komplett gefühllosen Schiedsrichter zu sehen.
Ja, also ich hatte eher dann auch so, Eindruck gespielt, so eine Art Bouncer, also jemand, so eine Art Rauschmeister-Typ. Es hat jemand, der die Teile immer so am Kragen packt und sagt, jetzt macht mal weiter, verdammt nochmal.
Ja, das auch.
Ja.
Genau, lebende Tote. Im Grunde genommen ist das hier der nächste Zombie-Film nach Night of the Living Dead.
Und tatsächlich ein Film, der, was so seinen filmhistorischen Status betrifft, zumindest in meiner Wahrnehmung, seit Erscheinen in der zweiten Reihe steht. Also will nicht heißen, dass der Film erfolglos war. Er war ein kommerzieller Erfolg im Rahmen seiner Möglichkeiten, hat Geld eingespielt, nicht wahnsinnig viel, aber war durchaus okay. Er hat auch ein paar Oscar-Nominierungen und ein, zwei Gewinne eingeheimst, unter anderem, glaube ich, auch für Gig Young hier als Rocky. Aber ich meine, er ist tatsächlich im Laufe der Jahrzehnte in die zweite Reihe gerutscht, hinter andere maßgebliche Werke des New Hollywood Cinema. Und sagen wir mal so in einer Reihe mit Bonnie und Clyde, mit Taxi Driver, mit Der Pate und so weiter und so fort, nennt heutzutage They Shoot Horses, Don't They keiner mehr. Er ist so ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht liegt es auch an Sidney Pollacks Karriere, der dann eben auch mit eher konventionellen Stoffen in späteren Jahren dann aufschlug und man immer sagte, ach, das ist einfach so ein Star-Regisseur. Der setzt einfach Stars gut in Szene und die gewinnen dann eben Oscars, wie in Tutsi, wie in Jenseits von Afrika und sowas. Aber nee, also man sollte diesem Film mehr Beachtung schenken.
Ich kann da nur zustimmen. Auch ich habe irgendwann festgestellt, eigentlich ist das ein Film, wo ich sagen würde, ja, warum ist der denn jetzt kein riesengroßer Klassiker des Negative American Cinema, nenne ich es jetzt mal ganz einfach, wo halt Amerika dargestellt wird, also als böser Ort, gerne nochmal als Dystopie, du hast Rollerball vorhin genannt und der ganze Kram. Warum ist der Film nicht in dieser Ahnenreihe? Es ist tatsächlich echt so, den Film in Anführungszeichen kennt eigentlich keiner. Ich habe jetzt hier mal kurz die Letterboxd-Seite auf. Alle, die ihn gesehen haben, finden ihn großartig. Er hat 4,1, was selbst auf Letterboxd halt eigentlich relativ schwer zu erreichen ist, wenn ich ehrlich sein darf. anscheinend mögen den Film alle, die ihn sehen, aber ihn kennt keiner. Und ich wusste halt echt tatsächlich, wie gesagt, die DVD, die ist irgendwann zum großen DVD-Boom rausgekommen, hat ein komplett beschissenes, zusammenkopiertes Cover gehabt,
ja.
So ein blaues, seitdem nie wieder aufgelegt worden. Zeitpunkt vor ungefähr einem Vierteljahr, als ich mir die Blu-ray geholt habe, war das Ding vergriffen und teuer wie sonst irgendwas, wie es jetzt ist, weiß ich gerade nicht. Und die Blu-ray, da habe ich einen Restposten in Spanien bekommen. By the way, die Blu-ray ist im weitesten Sinne auch nur eine bessere DVD, so ehrlich muss man sein. Aber ich finde das immer ganz nett, dann erkennt man doch den Film daran. Also ist jetzt nicht durch 25 Filter gejagt worden.
Wer die Möglichkeit hat, Code A Blu-rays abzuspielen, es gibt eine tolle Ausgabe von Kinolorbeer in den USA.
Ja, siehst du.
Auch mit akademischem Audiokommentar und ganz liebevoll ausgestattet. Aber gutes Label auch für Menschen, die eben internationale Releases gucken können, die technische Möglichkeiten haben.
Ja. A.K. Nicht ich. Nein, ja, nee, das wäre so super. Das wäre meine nächste Anmerkung gewesen. Warum hat der Film nicht schon längst, wo ist Criterion, wo ist Arrow, wo sind die eigentlich alle? Was machen die gerade?
Ja, in den USA, wie gesagt, ist die rechte Lage da.
Ja.
Genau, eben nicht bei Criterion.
Criterion bringt jetzt hier irgendwie raus, der eiskalte Engel, der will den sehen. So, hier, das wollen die Leute gucken.
Ja, aber du hast natürlich grundsätzlich recht, das Problem der Verfügbarkeit ist hier auch gegeben, dass sie eben in unseren Breiten nicht so überall im Stream rumliegt und auf HD-Medien für auch erschwinglich erhältlich und da muss sich einiges ändern, das wünsche ich mir eben auch und erinnert mich ein bisschen an eines unserer allerersten Gespräche und zwar über Miracle Mile, der, als wir ihn besprochen haben, eben auch, glaube ich, noch nicht bei CapeLight rausgekommen ist und seitdem er eben bei einem angesehenen großen Indie-Label wie CapeLight eben erschienen ist, ist er auch hier in unseren Breiten, glaube ich, sehr viel populärer und bekannter geworden. Und plötzlich fangen eben auch andere Leute an, darüber Filmpodcasts zu machen und ihn als Geheimtipp zu feiern. Und ich erinnere mich noch ganz gut dran, als wir darüber sprachen, so vor 2,5, 3 Jahren, war das noch so, ihr habt vielleicht davon gehört, aber wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und mittlerweile ist der in meiner Bubble, muss ich sagen, sehr präsent.
Das ist auch sehr gut. Er hat es ja auch verdient. Wie dieser Film hier natürlich. Deswegen hoffen wir mal darauf, in 2, 3 Jahren reden wir wieder miteinander und dann, weiß noch damals, nur Pferden, gib mir den Gnadenschuss. Ja, und weiß noch wie, keine Ahnung, wie Subkultur den dann rausgebracht hat in der weltweit führenden Fassung. Ja, schön war es, oder? Man kann ja mal träumen.
Mal gucken. Gutes Ding. Alles super. Also ich habe wirklich, wie alles super, ich meine, es gibt marginale Kritikpunkte, aber das ist wirklich, die fallen nicht ins Gewicht und vertraut André da auch, wenn er sagt, mit Hinweis auf erfahrene Letterboxd-Rezensentinnen und Rezensenten, die da alle meinen, das ist ein hervorragender Film. Es ist einfach ein großes Stück Schauspielkino, ein ehrliches Stück Hollywood. Sieht man ja eher selten. Ich finde auch tatsächlich ein maßgeblicher Film für das New Hollywood Cinema, der völlig zu Unrecht in der zweiten Reihe steht. Und ich glaube auch, vielleicht kein bestimmender Text für Sidney Pollacks Karriere, die ja dann einfach in eine andere Richtung ging in späteren Jahren. Aber er sollte, wenn er es noch könnte, er ist, glaube ich, vor einigen Jahren schon verstorben, verdammt nochmal stolz drauf sein.
Ja, und ich hoffe, er war es auch.
Ich denke, ja. Einfach günstig. Nicht die schlechteste Voraussetzung, aber einen Film zu machen, ja. Zumindest fürs Studio. So. André, wo kann ich dich hören? Ich will mehr von dir hören. Wo?
Hört gerne den Glotzkast, wenn ihr das mal wollt. Wenn ihr mal hören wollt, hier, das ist, ich sag mal so, das hier ist ja im Großen und Ganzen, hier wird das Filet Mignon gereicht und beim Glotzkast dann servieren wir Burger. Aber Burger können ja auch schmecken.
Ja, komm, wir servieren ja auch mal ab und zu. Also wir servieren ja regelmäßig Burger, schön blutig.
Ja, aber das ist ja trotzdem Kobe-Rindfleisch.
Ich bin nicht schlagfertig genug rhetorisch, um dem jetzt noch irgendwas entgegenzusetzen. Deswegen sage ich einfach Danke und ich würde dich auch gerne mal im Arm halten wie Robert seine Gloria. Es hat mich sehr berührt und das hat mir vielleicht nicht zur Sprache gebracht, wie einfach im Stillen auch berührend der Film manchmal ist, wenn da der eine im Arm der anderen hängt und umgekehrt.
Aber das zeigt halt, wie negativ der Film im Grunde genommen im Abgang ist. Die ganzen schönen kleinen Sachen, die fallen irgendwo hinten runter. So ist es halt manchmal leider, auch heutzutage. Welt kann so schön sein, aber man konzentriert sich immer nur auf den ganzen Müll. Deswegen, Leute, wenn ihr was mitnehmt aus dem Film, es sind die kleinen Dinge, die schön sind, nicht wahr? Die Diamanten im Hundehaufen, so in etwa. Ja, danke, dass ihr hier sein dürftet. Hat mich auch sehr gefreut.
Easy come, easy go. Du musst jetzt gehen.
Adios. Tschüssi.
Adios. Bye-bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.